Die heutige Folge wird dir präsentiert von Athletic Greens, deiner täglichen Nährstoffversicherung für eine bessere Gesundheit. Anfang 2019 bin ich durch Tim Ferriss das erste Mal auf Athletic Greens gestoßen und mein Interesse war direkt geweckt. Ich war davor bereits schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einem vollständigen All-in-One-Nahrungsergänzungsmittel, welches meinen Körper vor allem in stressigen Phasen ideal unterstützt und meine Nährstofflücken schließt. Denn obwohl ich immer versuche, mich gesund und ausgewogen zu ernähren, gibt es Zeiten, in denen ich es einfach nicht schaffe. Egal ob Kundentermine, Geschäftsreisen oder ein bevorstehender Launch, der mich in seinen Bann zieht. Athletic Greens got my back. Athletic Greens ist ein echtes Kraftpaket, was die einzelnen Inhaltsstoffe angeht und tatsächlich die vollständigste Rezeptur auf dem Markt mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen, einem Superfood-Komplex, Präbiotika, Adaptogene und vielen weiteren nachweislich wirksamen Inhaltsstoffen. Und das wirklich Beste daran, one scoop to rule them all. Mit nur einem Löffel pro Tag unterstützt du alle Kernbereiche deiner Gesundheit, egal ob dein Immunsystem, deinen Energiehaushalt, die Regeneration nach stressigen Phasen oder deine Darmgesundheit. Als Hörer von Startup Hacks erhältst du jetzt unter athleticgreens.com/startuphacks ein besonderes Angebot. Zu deinem monatlichen Abo von Athletic Greens bekommst du einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische Travel Kits. Warum erzähle ich dir das alles? Klar, Athletic Greens sponsert die heutige Startup Hacks Folge, aber wer mich kennt, weiß, ich spreche nur von Produkten im Podcast, von denen ich persönlich zu 100% überzeugt bin. Ich nutze Athletic Greens mittlerweile seit über 2 Jahren und habe das Produkt zum festen Bestandteil meiner Morgenroutine gemacht. Für mich wirklich das First Thing in the Morning, noch vor Wasser oder Kaffee. Folgende positiven Veränderungen habe ich seitdem an mir selbst bemerkt. Meine allgemeine Stimmung hat sich extrem verbessert. Meine Regeneration nach intensiven Trainingseinheiten hat sich positiv verändert, zum Beispiel in Form von reduzierten Muskelschmerzen. Ein Booster für meine Kraft und Ausdauer, nicht nur im Gym, sondern auch bei langen Bergtouren. Aber was mir am stärksten positiv aufgefallen ist, ist der Einfluss auf meine Verdauung und dadurch auch die gesteigerte mentale Klarheit und auch Konzentrationsfähigkeit. Ich könnte jetzt noch eine Vielzahl weiterer positiver Veränderungen aufführen. Besser aber ist es, wenn du dich jetzt selbst davon überzeugst und Athletic Greens einfach mal testest. Einfacher als mit Athletic Greens geht es nicht. Alle Kernbereiche deiner Gesundheit werden mit den hochwertigen Inhaltsstoffen abgedeckt, natürlich alles in bester Qualität, ohne künstliche Farbstoffe und es passt vor allem zu jeder Ernährungsform. Egal ob Keto, Paleo, Vegan, Laktose oder glutenfrei. Hole dir jetzt das vollständigste All-in-One-Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt. Zu deinem monatlichen Abo von Athletic Greens bekommst du einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische Travel Kits. Jetzt auf athleticgreens.com/startuphacks. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Leute, heute habe ich euch den God of Viral sozusagen mitgebracht, den King of Viral. So steht es zumindest in deiner Instagram-Bio. Lieber Schulte, lieber Michael, der ein oder andere kennt ihn bestimmt oder kennt zumindest eins seiner Videos, ziemlich sicher sogar. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen zum Podcast, lieber Michael.
Ja, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr. Dankeschön auch für die tolle Ankündigung. Ich muss allerdings gestehen, im Jahr 2021 weiß ich auch, es gibt natürlich TikTok, da habe ich zwar auch ein paar virale Dinge, aber das Spiel definiert sich immer wieder neu. Aber was du sagst, ist natürlich richtig, vor allem vor der TikTok-Zeit, ich komme eher so aus dem Facebook-Kosmos, da gab es viele Videos, die so ein bisschen um die Welt gewandert sind. Ja, das war sehr spannend.
Definitiv. Du hast ja, ich glaube, bei Facebook irgendwie 1,3, 1,4 Millionen Follower, oder? Fans.
Genau. Ja, auch spannend, dass du die Korrektur machst, weil sie völlig angebracht ist. Und das habe ich lange nicht verstanden. Das Ego, zumindest meines, hat mir immer gesagt, 100 oder 1000, 1,5, 1,4 Millionen, was weiß ich, Fans, die du hast. Und ein Fan ist für mich aber nochmal was anderes. Ein Fan ist so richtig, der alles für sein Idol macht, der alles verfolgt, der vielleicht auch den Merch kauft, der auf Konzerte geht. Ich bin immer eher bei Follower. Das heißt also Leute, die gucken das an, die schauen sich das an. Aber einen Fan, glaube ich, muss man verdienen. Und das geht nicht so einfach. Also meiner Ansicht nach.
Absolut, absolut. Du, sehe ich ganz genauso. Kennst du das Prinzip der 1000 True Fans?
Sagt dir bestimmt was, oder?
Das ist mir, also ich habe viele Videos gesehen, aber das ist mir neu. Also ich bin gespannt.
Ja, also das Ganze kommt von Kevin Kelly. Der Typ ist Mitgründer und Mitherausgeber vom Wired Magazine. Das kennst du bestimmt.
Ja.
Und, der hat mal einen Blogartikel veröffentlicht zum Thema 1000 True Fans. Und im Sinne von 1000 True Fans bedeutet einfach, wenn du 1000 echte Fans hast, also wirklich so Raving-Fans,
nicht
nur irgendwie ein Follower, der halt mal irgendwie einen Content von dir liked oder so, sondern wirklich ein Fan von deinem Brand oder von deinem Unternehmen, dann hast du mehr oder weniger ausgesorgt, weil diese Person wird alles, was du produzierst, alles, was du ihm anbietest, kaufen. Und damit kannst du, also du kannst mit 1000 echten Fans sozusagen ein wirkliches Imperium aufbauen. Das ist ein super spannender Artikel. Ich verlinke euch diesen Artikel natürlich in den Shownotes. Lest euch den mal durch. Das ist so ein kurzes Essay, also wirklich auch gar nicht allzu lang. Super spannend.
Muss das klingt denken. Wirklich
spannend, weil du mich gerade drauf gebracht hast, Michael.
Ja, aber das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Und ich weiß gar nicht, ob ich 1000 echte Fans habe. Jetzt wird der ein oder andere sagen, naja, bei 1,5 Millionen wird schon ein bisschen was dabei sein. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, gar nicht so leicht, einen echten Fan zu haben. Ich glaube, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr monetär getrieben, aber in dem Moment, wo du etwas zahlst, also Geld. Und wenn man Geld als Zeit sieht, dann schenken die Leute dir Zeit, also viel ihrer Zeit, die sie mit Geld erwirtschaften müssen. Oder andersrum. Und wenn sie das dann tun, dann ist das schon natürlich eine sehr hohe Wertigkeit. Insofern sehr spannend. Ja, und ich glaube aber auch, ich mache ja vor allem Entertainment und Humor. Und meine persönliche Meinung ist, dass das auch als, ich sage mal, ein Unterschied ist zu einem Business Case, der vielleicht ein Unternehmer ist, vielleicht ein Elon Musk oder ein Gary Vee, der natürlich als Unternehmer dargestellt wird und dieser ja nun auch ist. Als Comedian wird's, glaube ich, ein bisschen anders wahrgenommen von außen, aber gerne auch deine Meinung. Das ist halt jemand, der macht halt Gags im Netz und dafür will ich natürlich auch nicht zahlen. Aber für eine Dienstleistung, die mir wiederum Geld verdienen lässt, also Wissen, dass mein Business weiterbringt, dafür zahlen die Leute natürlich eher Geld. Das, glaube ich, ist die Differenz oder der Unterschied zwischen einem Comedian und einem Unternehmer, der, sagen wir mal, 1000 echte Fans hat.
Absolut. Und Michael, da kommen wir gleich dazu, weil ich würde jetzt gerne mal ganz kurz deinen Background beleuchten. Weißt du, weil du hast ja auch eine Vergangenheit in den Medien sozusagen. Also du bist ja groß geworden in den Medien, hast dann innerhalb dieser Arbeit oder dieses Angestellten-Daseins sozusagen, hast du dann wie ein Intrapreneur sozusagen agiert und hast da ja was aufgebaut.
Ja.
In den Jahre. Sag uns doch mal ganz kurz, wie lief das denn? Was ist denn da deine Story?
Also meine Story short, jetzt ist wieder, der Boomer sitzt am Lagerfeuer und erzählt von früher, ne? Aber so Leute, holt euch die Marshmallows
raus. Ja, ich wollte gerade sagen, holt euch die Marshmallows raus.
So, hier ist ein Steckchen. Ganz genau. Hey, hat jemand Gitarre dabei? Wonderwall, einer meiner Lieblingssongs. Den muss man singen. Also nix gegen Oasis, aber Wonderwall, wow. Der Song, noch nie gehört am Lagerfeuer. Bitte, wer es kann, jetzt. Also meine Geschichte, die fängt relativ früh an. Also in der Schule habe ich halt immer Lehrer nachgemacht, aber einfach eher aus einem Schutzbedürfnis, weil ich glaube ich einfach wusste, ich bin relativ schlecht in der Schule und meine einzige Chance besteht vermutlich darin, Sympathiepunkte zu sammeln und Leute zum Lachen zu bringen, damit ich vielleicht mich so ein bisschen durchschummeln kann. Ich glaube, das war, wenn man mal ganz tief runtergeht, der eigentliche Grund. Jetzt könnte ich ja sagen, nee, ich war schon immer super lustig. Ich glaube aber, die lustigsten Menschen, die sind meistens oft unsicher oder haben gewissen Schmerz in sich und dadurch haben sie die Möglichkeit, die Welt ein bisschen anders zu sehen. So war das bei mir auch eine lange Zeit. Und insofern habe ich mit Lehrerimitation angefangen. Die mochten mich dann, fanden mich lustig. Ich habe es jetzt nie beleidigend gemacht, dass sie sich jetzt blöd vorkamen. Und ich glaube, das war der Grund. Ich habe dann Schülerzeitung gemacht etc. Und die Lehrer haben mich irgendwie so ein bisschen in ihr Herz geschlossen und ich würde mal schwer behaupten, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich mein Abi heute nicht. Ja, also so, das heißt, da ist der Grundstock gelegt worden und dann habe ich halt gemerkt, ja, verdammt, was studiere ich? Keine Ahnung, wollte eigentlich Lehrer werden, wurde dann aber rausgeworfen von einem Lehrer. Ich war dann angehender Referendar und er hat gesagt, Herr Schulte, Sie labern da hinten immer rum und ich sage meinen Schülern, dass sie mal die Schnauze halten sollen und Sie sind ja das schlimmste Vorbild ever. Das funktioniert nicht. Und da habe ich gemerkt, okay, das funktioniert nicht. Und dann bin ich nach Regensburg, habe Medienwissenschaften studiert, was einer einem Freifahrtschein für ein Taxi, nichts gegen Taxis, jetzt muss man ja auch aufpassen, ne? Wenn ich einen Taxiwitz mache, dann kommt hier gleich die ganze Taxi, also ich fahre gerne Taxi, liebe Taxifahrer, mein Großvater war Taxifahrer, ja, aber in dem Fall, das haben die uns gesagt, wenn ihr hier studiert in Medienwissenschaften, dann könnt ihr später Taxi fahren, ja, also das haben die wirklich damals so gesagt und da habe ich mir gedacht, oh Gott, krass, in was für eine Branche bist du da rein? Campusradio gemacht, bisschen, ja, ich war immer schon Fan von Switch, Max Giermann, Stimmimitation, Comedy. Ich kannte irgendwie alle, ja, Radio-Comedies teilweise auswendig. Ich war dann super Freak. Und irgendwann habe ich mir dann gesagt, ich probiere es mal selber, bin zu Energy Nürnberg für ein Praktikum. Die haben mich dann Umfragen machen lassen, wie man es halt so macht auf der Straße, welche Schlüpferfarbe hat Britney Spears aktuell oder was auch immer. Oh Gott, das klang schon wieder so schlimm. Ich merke gerade, ich bin echt voll alt und bin der dritte Shitstorm schon innerhalb von 3 Minuten. Ja, auf jeden Fall wirklich fragwürdige Umfragen damals, aber war auch eine andere Zeit. Und da habe ich gemerkt, ja, das ist es nicht. Und habe dann irgendwann, und das war, glaube ich, der Tipping Point, ich habe dann irgendwann die Großen gesehen, wie sie eine Radio-Comedy gemacht haben. Und ich habe das Funkeln in den Augen gesehen. Ich habe die Leidenschaft und den Spaß gesehen. Ich wusste nicht genau, was die machen, aber die hatten einen heiden Spaß. Und ich wollte irgendwie mitspielen, wie ein kleines Kind. Und ich bin hin und habe gesagt, was macht ihr denn da? Ja, wir machen hier eine Comedy und so sieht es aus. Wir überlegen uns das. Und das hat mich fasziniert. Dann habe ich gesagt, Leute, ich möchte noch ein Praktikum bei euch machen. Dann sagen die, ja, okay, hat noch niemand gemacht, aber gerne. Ich scheiß drauf, will keine Kohle. Dann will ich Comedies machen. Ich muss das machen. Diese Produktion einsprechen, kreativ sein, das hat mich total geflasht. Und dann war das Praktikum um und dann haben sie mir halt von sich aus ein Volontariat angeboten, wirklich mit Fokus auf Comedy. War dann 2 Jahre lang bei Energy Nürnberg, bisschen moderiert, bisschen Comedy gemacht. Dann bin ich zu Antenne Bayern danach, habe da auch wieder sehr viel Comedy geschrieben, gesprochen und produziert. Und produziert hat es eigentlich damals der Produzent, soweit war ich noch nicht, aber das kam dann auch. Und dann habe ich meinen Mentor Markus Langemann getroffen, der mich so ein bisschen in die, das war so vor 10 Jahren, da hast du noch nicht, da weiß gar nicht, da hat Waititi haben da, glaube ich, gerade die Twilight-Parodien gemacht. Es gab den Assi-Toni, der heute, glaube ich, auch nicht mehr so funktionieren würde. Und es war eine ganz andere Zeit irgendwo. Alberto gab es noch, ja, der auch geile Comedy gemacht hat. Flying Uwe hat seine Ursprünge gehabt. Und in dieser Zeit habe ich dann irgendwie das Bewegtbild entdeckt mit Markus und wir haben Formate entwickelt fürs Smart TV, die kein Schwanz gesehen hat. Aber das war auch gar nicht so wichtig, weil es hat verdammt viel Spaß gemacht. Und das war am Ende des Tages für mich das große Learning, diese Leidenschaft und diesen Spaß zu spüren. Und danach bin ich zu Bayern 3, hab gesagt, hey, ihr braucht jemanden in der Videoabteilung, die haben sie gerade gestartet. Ich kann zwar nicht filmen, aber ich habe gute Ideen. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit hat sie überzeugt. Dann war ich bei Bayern 3 sozusagen im Tech-Team, habe da mit zwei anderen Kollegen angefangen, Videos zu drehen. Das war ja neu fürs Radio. Warum auf einmal Videos? Das ist doch Radio. Aber das war vor 5, 6 Jahren. Da hat man gesagt, ja, also klar müssen wir auch auf Social Media. Heute ist das normal. Heute hat natürlich auch Big FM einen TikTok-Account und jeder hat seine Personality da, aber das war noch ein bisschen die Pionierszeit, was ich aber geil fand. Und dann habe ich so nach einem halben Jahr zusammen mit meinem Kollegen Michi Medler damals diesen Bierkrug produziert. Da hatte ich dann die Idee, vor diesem Brasilienspiel irgendwie so ein Ding zu machen. Das haben wir auf der Herrentoilette des Bayerischen Rundfunks produziert. Man kann den Leuten auch nicht verübeln, dass sie erstmal schief geguckt haben, dass da zwei Typen mit einer Kamera auf der Toilette sind nach Feierabend und so. Was ist das denn? Das ist Disruption gewesen im klassischen Sinne. Was passiert da auf einmal? Wir können es nicht einordnen. Und aus diesem Video ist dann der erste große virale Hit für die ARD geworden zum Spiel Deutschland gegen Brasilien. Und da hat mir das dann so ein bisschen gezeigt, hey, das ist ja krass, mit so einer einfachen Idee und einer schnellen Umsetzung kannst du die ganze Welt erreichen. Das hat uns auch alle ein bisschen überrollt. Also das haben viele gar nicht wahrgenommen oder realisieren können, dass auf einmal so ein Video 18 Millionen hatte. Davor hatte der Kanal 500 Abonnenten und Videos hatten halt 100 Aufrufe. Auf einmal gibt es ein Video mit 18 Millionen. Oder inzwischen hat es das, vielleicht waren es damals 10 oder so.
Sag mal, Michael, wie lange habt ihr produziert? Also wie lange habt ihr für diesen Clip gebraucht?
Ja, das ist, du hast ja gesagt auch, vielleicht das als Learning für alle da draußen. Es war sehr kurz. Also von der Idee bis zur Umsetzung vergingen, sage ich mal, 2 Stunden. Ich habe die Sachen eingekauft. Wir haben schnelle Entscheidungen getroffen, auch, glaube ich, sehr wichtig. Bestmöglich im Sinne eines Perfektionismus, aber eben auch nicht zu sehr in die Länge gezogen, denn Timing ist nun mal alles. Also jetzt sich 5 Tage hinzusetzen und überlegen, was könnte passen, dann kann man auch mal so eine Chance verspielen. Und insofern haben wir da, kam da sehr gute, also ich habe sehr viele Inputs reingebracht. Der Michi wiederum ist ein fantastischer Kameramann, der aus, also ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, ehrlich gesagt, aber das war auf dem Scheißhaus, muss man sagen. Und das Ding hat ausgesehen, als hätte es jung und matt irgendwie für 20.000 Euro gefilmt. Da war der genial drin. Und da haben sich auch wieder ein Learning, einfach Talente verbunden. Jeder hatte seine Aufgabe, jeder hat das Produkt besser gemacht. Und natürlich hat meine Frau eine große Rolle gespielt, die dann zu uns gesagt hat, warum wir es nicht hochladen. Weil die Idee war, wer es jetzt nicht kennt, ist jetzt keine Schande, also ist jetzt auch schon sehr lange her, steht ein Cocktailglas auf dem Tisch und dann kommt brasilianische Musik so ein bisschen und irgendwann schlägt ein Bierkrug drauf, ja, so von wegen, wir machen die Brasilianer platt. Das war damals so meine Aussage. Das war aber vor dem Spiel. Ich hätte ja nie ahnen können, dass wir 7-1 gewinnen. Und deswegen hat meine Frau vor dem Spiel noch gesagt, ladet das Video doch vorher hoch, weil hätten wir das nicht getan, der Plan war, das Video erst hochzuladen, wenn wir wirklich gewinnen, weil sonst ist das Video Quatsch. Und meine Frau meinte so, wieso? Macht's doch vorher. Und das war eigentlich der Grund am Schluss, warum das so viral ging, weil während das Spiel lief und es sich abzeichnete, 1-1, 2-1, 3-1, wie auch immer, war dieses Video schon online. Das wurde schon verschickt. Die Leute, es war vorhanden. Also schneller zu sein als der Zeitgeist vielleicht sogar noch. Diese Vorahnung. Ne? Man sagt ja bei Unternehmern, glaube ich, dass die ihr Unternehmen dann verlassen und Neues gründen, wenn sie am höchsten Punkt sind. Und schlechte Unternehmer warten diese Cosinus-Fahrt, die es einfach im Leben, Pulsschlag, Unternehmertum, Erfolg ist ja immer das Gleiche. Die warten das eben nicht, also die verpassen das Timing. Und wenn das Unternehmen schon runterfährt, dann merken sie irgendwann, oh Scheiße, mir schwimmen hier die Fälle davon, die Umsätze gehen runter, ich muss irgendwas neu gründen und dann wird's meistens Mist. Und gute Unternehmer gründen am Höhepunkt und machen dann weiter, ja. Und insofern war das auch so ein Beispiel dafür. Das richtige Timing, ja. Und dann wurde das halt ein Viral-Hit und hat mir so ein bisschen natürlich gezeigt, du kannst mit einer kleinen Idee viel erreichen. Und die Jahre davor war ich jetzt nicht unbedingt sehr erfolgreich, muss ich sagen, mit dem, was ich getan habe.
Michael, wir hatten es im Vorgespräch, nämlich schon, sorry für die Unterbrechung, aber wir hatten es im Vorgespräch und dieses Video ist natürlich sozusagen der Output von vielen Videos oder von viel Content, der dem Ganzen hervorgegangen ist. Also du hast ja davor schon produziert ohne Ende, ihr habt schon viel getestet, du warst schon mit dem ein oder anderen Video draußen, mit dem ein oder anderen Clip, mit dem ein oder anderen Post, du hast super viel für die Companies gemacht, auch für dein Personal Brand. Und dann
hat es halt irgendwann mal funktioniert.
Also das Testing, ich spreche vom Testing, weißt du?
100%,
Das Testen von verschiedenen Optionen und Möglichkeiten, bis du mal diesen Nugget erwischt und diesen Hit dann. Das ist halt kein Overnight-Ding.
Overnight-Success ist ja auch wirklich ein Quatsch. Also den gibt es einfach nicht. Das weiß, glaube ich, auch jeder. Ja, ob man jetzt Neymar nimmt und sagt, wow, cool, so über Nacht kommt er da. Nein, der hat halt irgendwie sein ganzes Leben dafür kasteit und geopfert und sehr viel getan dafür. Auch ein Schweinsteiger, der irgendwie ja nicht über Nacht beim FC Bayern arbeitet oder spielt, sondern wo der Vater ihn schon in den jüngsten Jahren immer wieder 24/7 hier Fußball da. Da bringen dir die dein Talent auch nichts, wenn du dann die Consistency nicht hast. Aber was bei Bayern 3 so war, also meine Personal Brand gab es damals noch nicht, sondern es war so, dass ich quasi für Moderatoren Videos gedreht habe. Aber natürlich hast du recht, wir haben viele Videos gedreht, ein halbes Jahr lang. Und nach einem halben Jahr hat es dann richtig geknallt. Und diese Spielfreude, diese Leichtigkeit war natürlich schon sehr, sehr wichtig. Und dass wir keinen monetären Druck hatten, weil wir wussten das ist öffentlich-rechtlich, du kriegst halt ein gutes Gehalt, aber jetzt nicht abhängig davon, wie viele Views du hast. Und insofern ist dieses Kriterium weg gewesen, ja. Und das hat uns aber auch sehr viel Freiheit ermöglicht. Und ich glaube, in dieser Freiheit war es möglich, solche Ideen zu entwickeln. Und dann habe ich halt ein Jahr später meine Personal Brand gestartet, meine eigenen Kanäle, ja.
Okay, cool. Sag mal, Michael, gib uns mal die Secret Sauce, das Elixier eines viralen Clips wieder. Ich weiß, es ist ganz schwer. Ich habe es bei Starbucks auch umschrieben sozusagen.
Ja, ja.
Aber trotzdem, du hast doch für dich bestimmt so ein Gameplan, einfach so ein Spielplan, wo du weißt, wenn bestimmte Elemente im Begriff
sind.
Und Timing ist dann natürlich ein extrem wichtiger Punkt, das wissen wir alle. Aber was sind deines Erachtens jetzt auch anhand deiner Erfolge die wichtigsten Punkte, um einen viralen Hit zu erzeugen?
Also wenn ich jetzt ein knallharter Verkäufer wäre, würde ich sagen, natürlich kenne ich die Secret Sauce, bucht meinen Kurs. Und dann sage ich euch, wie ihr ein virales Video macht. Die nüchterne Wahrheit, um ganz ehrlich zu sein, dass es diese Secret Sauce, diese eine Secret Sauce eben nicht gibt. Das ist so schön, dieser Shortcut, und wir lieben Shortcuts, ich liebe die auch, und deswegen kaufe ich mir Blinkist und so, aber am Ende des Tages ist es dann doch nicht so einfach. Also dann hätte ich diese Secret Sauce, dann müsste ich jetzt jeden Tag virale Videos haben, ne? Also das wäre dann super einfach, habe ich aber auch nicht, und ich habe ja mehr nicht virale Videos als virale Videos. Und trotzdem hast du natürlich recht, gibt es schon Parameter, die so eine Viralität sicherlich begünstigen. Letzten Endes ist es auch so, dass der Zeitgeist da, warte mal kurz, ich muss kurz einen Tee trinken. So, bitte schneiden, nein Quatsch, kannst du auch drin lassen. Also letzten Endes ist es natürlich Zeitgeist erstmal. Also was bewegt die Leute aktuell? Also was ist in der Luft? Wir haben im Radio immer gesagt, Talk of Town. Was ist die Befindlichkeit, kann man sagen? Oder auf Englisch sagt man also, ist es relatable? Also kann man sich damit identifizieren? Ich habe meine Videos nie so gedreht, zumindest dann ab dem Zeitpunkt, ab dem sie richtig erfolgreich wurden. Ich habe sie nicht gedreht nach persönlichem Gusto und gesagt, das finde ich jetzt selber lustig und das ist jetzt wirklich so mein kind of sauce, sondern ich habe mir immer die Frage gestellt, was ist da draußen gerade los, was bewegt die Leute? Natürlich zu gucken, gibt es Trends, gibt es in den Nachrichten irgendwas? Und das war schon mal der Punkt 1, also so der Schritt weg von einem selber hin zu den anderen. Das ist ja wie bei einer Dienstleistung. Ich kann sagen, hey, ich habe ja so viel geile Talente und das kann ich toll und das kann ich toll. Aber wenn mein Werkzeugkasten für meinen Kunden nicht passt, ich will den einem Hammer verkaufen, der braucht aber eher einen Lötkolben, dann bringt mir meine Dienstleistung auch nichts. Und dann kann ich sagen, ich habe den geilsten Hammer und die geilste Säge, aber wenn ich halt keinen fucking Lötkolben habe, bringt es meinem Kunden nichts. Und diesen Fehler habe ich aber das erste Jahr noch gemacht auf meinen Kanälen. Da habe ich, okay, stopp, Fehler ist es nicht. Es ist eine Entscheidung, ganz klar, kein Fehler. Die Entscheidung getroffen am Anfang, ich mache den Content mal 1:1 auf, wie ich Bock habe. Und das hat dann hin und wieder ganz gut funktioniert. Aber war so lala. Und irgendwann hatte ich dann gemerkt, verdammt, irgendwie so richtig abgehen tut's noch nicht. Jetzt geben wir uns einfach mal eine Testphase. Jetzt probiere ich mal ein paar Videos aus. Ach, hier zum Beispiel, guck mal, auf 9Gag gerade gibt's ja dieses Meme, wo die Italiener mit der Handgeste, dieses Klischee, da gibt's aber nur Memes, also Bilder einfach. Und da gibt's ja noch gar kein Video. Ach, das wäre jetzt doch eigentlich ganz witzig, wenn man da ein Video machen würde. Dann habe ich einen Kollegen von mir angerufen, der Kameramann ist, habe gesagt, pass auf, ich kann dir keine Kohle zahlen, aber ich verspreche dir, du filmst das viralste Video der nächsten 2 Monate. Und ja, ich markiere dich natürlich. Und der hat natürlich ein bisschen gelächelt, hat trotzdem mitgemacht, weil er ein guter Freund ist, aber der hat gedacht, okay, der Schulte ist irgendwie im Delirium, das glaubt ihr doch nicht selber. Tatsache ist, das Video war dann das viralste in dieser Zeit, war dann der Startschuss auch für viele weitere virale Videos, und die hatten natürlich alle auch eine Gemeinsamkeit. Das war zum einen, klar, Zeitgeist, dann auch Meme-Kultur, also was ist international vielleicht sogar ein gemeinsamer Nenner? Ja, weil wenn ich hier jetzt wenn ich hier irgendwas sehe in München und mache da eine Parodie drauf, jemand in Nürnberg kann vielleicht schon gar nicht mehr drüber lachen. Das heißt aber nicht, dass ich das schlecht finde, weil ich finde das sehr wichtig, dass man auch jetzt nicht alles danach ausrichtet, dass es die ganze Welt sieht. Ja, ich finde es sogar viel schöner, im Kleinen, in der definierten Nische und Zielgruppe zu agieren. Aber in diesem Experiment ging es halt um die Größe. Und insofern, wenn du jetzt auf dieses Thema Viralität anspielst, ja, natürlich auch die Thematik, dass es jeder versteht. Timing natürlich, dann sollte es im besten Fall, damals hat das gegolten und das ist, glaube ich, auch noch nicht so viel anders, im besten Fall ohne Ton funktionieren, ne? Oder wenn ich irgendwo bin und habe die Headphones nicht drin oder ich sehe es einfach nur, dass es visuell per se schon sehr stark ist. Klar, Kurzweiligkeit, ja. Also das heißt nicht, dass ein Video kurz sein muss. Die Frau mit der Chewbacca-Maske irgendwie vor 5, 6 Jahren, die das, glaube ich, bis dato viralste Live-Video, bis heute das viralste Live-Video von Facebook gemacht hat.
War das das viralste Video von Facebook?
Wie Live-Video.
Ach krass.
Warte. Ja.
Weißt du, wie viel Views das Video hatte?
Boah. Ich weiß es nicht. Also vielleicht hat es inzwischen auch schon überholt.
Es war auch echt scheißwitzig.
Die war bei Jimmy Fallon, war überall. Und das war so ein Ding, die hat ja 3 Minuten nur mit dieser Maske gespielt. Jetzt könnte man sagen, nee, cut runter auf 10 Sekunden, Best Scenes. So, mach 4 Golden Nuggets draus und postet die dann irgendwie in der Story. Aber das war halt so kurzweilig. Also Kurzweiligkeit, nicht zu verwechseln, natürlich, dass es kurz sein muss. Es kann auch ein langes Video kurzweilig sein. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Schritt. Und Timing, glaube ich, ganz wichtig. Ja, also zur richtigen Zeit das Video rauszuhauen. Mhm. Und ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, wirklich können sich die Leute drin wiederfinden. Und Amanda Cerny heißt sie, glaube ich. Das wird mich Johannes Bartel wahrscheinlich hauen, dass ich seine Frau nicht richtig ausspreche. Cerny heißt sie, glaube ich. So, Amanda hat auf jeden Fall mal gesagt, dass bei ihren Videos es so funktioniert. Die hat, glaube ich, 30 Millionen Follower, ist wirklich unfassbar erfolgreich, tolle Comedian auch. Die hat gesagt, mach was relatable, mach irgendwas, was die Leute verstehen, und dann irgend noch diese extra Mile, ein Ding, was neu ist, ein Twist, ein Gedanken, der besonders ist, noch eins draufsetzen, noch einen Schritt weitergehen. Also wenn du denkst, geil, das ist doch schon super, dann überleg nochmal, wie kannst du nochmal so ein i-Tüpfelchen drauf machen, und dann ist es gut. Und das glaube ich auch. Also auch so eine, ja, Dinge besonders, also so ein sich mal hinzusetzen und sagen, ja, jetzt habe ich hier ein Video gemacht, das Gefühl, wenn es wieder Frühling ist, sonst habe ich mich einmal hier gefilmt, damals, das ist jetzt alles lustig, habe Laub geworfen, einmal irgendwie den Eismann angehimmelt, aber gibt's noch einen Twist, kann ich noch was irgendwie besonders machen, überraschend, ne? Überraschendes Momentum irgendwie. Das ist ja wie klassische Comedy, ne? Also dein Kollege und Uwe wird das genauso bestätigen, dass diese Überraschung ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Moment auch und Faktor, dass man sagt, oh, krass, habe ich noch nicht gesehen. Und ja, also ich glaube, es ist, und dann würde ich sagen, ist es natürlich schon der Aggregat, also ob du einen Multiplikator hast. Und natürlich sagt man jetzt, ah ja, toll, wenn ich schon 1 Million Follower habe, dann geht das ja voll einfach. Nee, das stimmt gar nicht unbedingt. Also ist jetzt nicht so, dass meine Videos immer 10 Millionen haben. Und auch auf TikTok ist ja der Algorithmus eher darauf ausgelegt, vereinzelt mal ein Video viral gehen zu lassen. Deswegen hat auch, vielleicht ein anderes Thema, dieses Thema Viralität auch ein bisschen vielleicht an Bedeutung verloren. Mhm. In einer Zeit, wo jedes dritte Video viral geht eigentlich. Ja,
es hängt vor allem ja auch stark von der Plattform ab. Das ist ja schon wieder das Nächste. Du sagst es ja gerade, TikTok, der Algorithmus funktioniert ganz anders wie jetzt ein Algorithmus auf LinkedIn oder auf Instagram etc.
Ja, ja,
also
ja.
Jeder Algorithmus tickt anders. Aber ich glaube, für euch da draußen und der fleißige Startup-Hacks-Zuhörer hat diesen Buchtipp schon das ein oder andere Mal gehört. Ich kann es aber immer nur wieder empfehlen. Contagious, Why Things Catch On von Jonah Berger.
Oh, das kenne ich, das gut, ja.
Ein wahnsinnig geiles Buch, um einfach mal in das Thema Virality einzutauchen, wie du in der digitalen Welt Viralität erzeugst für Produkte, für physische Produkte, aber auch für digitale Produkte. Also super spannend. Der hat da wirklich ein tolles Werk zusammengesetzt und finde ich als eines der besten Bücher irgendwie zum Thema, wenn man sich einlesen möchte und dem Ganzen mal auf den Grund gehen möchte. Zur Ergänzung zu den Punkten, die du gerade erwähnt hast,
ja,
finde ich super cool. Also wirklich, bringt mich nämlich gleich zur nächsten Frage. Sag mal, was ist denn zurzeit deine Lieblingsplattform?
Wo bist darf du? Das sage ich dir gleich, aber ich will jetzt hier eine Frage stellen, weil ich das super spannend finde. Deine Einschätzung, weil ich habe viele virale Videos gemacht und ich finde, also meiner Ansicht nach, die Viralität wirklich in ein Geschäftsmodell umzumünzen, ist gar nicht so einfach. Denn also ein virales Video per se, ja, also wenn du natürlich jeden Tag 3 virale Videos machst, monetarisierst die, kannst du wahrscheinlich ganz gut leben. Aber ich glaube inzwischen, dass Viralität so ein cooles Gadget ist. Das ist nice to have. Aber viel wichtiger ist eigentlich so diese konsistente Community-Reichweite. Weil du hast dann vielleicht mal einen Peak und hast mal irgendwie ein Video mit, keine Ahnung, 5 Millionen, 10 Millionen, aber das dann auch zu konvertieren, das ist teilweise relativ schwierig. Und ich war früher so und dachte mir, wow, jetzt war ich schon 15 Mal auf 9gag und schon so viele virale Videos. Aber viel wichtiger, und es geht auf die Idee mit diesen 1000, was du gesagt hast, die machen nicht unbedingt 1000 echte Fans. 1000 echte Fans kriegst du eher immer wieder durch Personal Trust, durch ehrliche Ansprache, durch dranbleiben und weniger durch diese Viral Peaks. Deswegen glaube ich, sollte man diese viralen Videos nicht zu sehr überhöhen. Ich glaube, das ist, zumindest war das bei mir so, also bei mir war das eher so ein Ego-Ding, ne? So, boah, krass, ja, jetzt.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst.
Ich habe mir auf die Schulter geklopft und gesagt, du bist ja ein geiler Typ. Aber am Ende des Tages, ob es mich jetzt so krass weitergebracht hat, das weiß ich nicht. Es war eine coole Erfahrung und ich finde es auch cool, wenn so ein Video viral geht. Aber und zudem sollte man sich natürlich auch darüber bewusst sein, wenn du viral gehst, dann kann auch die Scheiße mal schnell am Dampfen sein.
Absolut. When shit hits the fan.
Ja, aber wie siehst du das? Glaubst du das auch, dass... Wie ist da deine Ansicht?
Ja, also ich bin da bei dir, Michael. So jetzt mal auf deinen Case bezogen sozusagen. Also für dich war es natürlich sehr gut, weil du dir dadurch deinen Track Record gebaut hast. Also auch für deine heutige Tätigkeit sozusagen. Da kommen wir auch gleich später dazu, was du heute eigentlich so machst und wohin dich deine ganzen Learnings so gebracht haben. Was super spannend ist, was ich auch echt toll finde, wo du dich jetzt hin positioniert hast mit deinem Personal Brand. Aber ich bin voll bei dir. Weißt du, diese Peaks zu erzeugen, ja, das ist jetzt auch nicht super easy, aber das schafft man schon mal, so einen Peak rauszuhauen. Aber konstant zu delivern und konstant den Mehrwert rauszufeuern, das ist die große Kunst, dass die Menschen wirklich dranbleiben und dich auch nicht nur so als One-Hit-Viral-Wonder sehen, jetzt nicht auf dich bezogen, aber generell, weißt du, sondern dass du konstant einfach immer die Inhalte lieferst, die Zielgruppe befriedigen im Sinne von, sie bekommen bei dir genau das, was sie suchen, also was ihr Bedürfnis befriedigt, weil jeder von uns steht ja für irgendwas, weißt du, jeder hat ja, du wirst dir eben in eine Schublade gesteckt sozusagen, also wenn du es auch steuern kannst, in welche Schublade dich die Menschen mit deinem Brand stecken, dann ist das schon mal sehr gut und du hast vielen anderen viel voraus sozusagen. Aber wenn du jetzt noch aus dieser Schublade heraus konstant die Mehrwerte und den Content lieferst, der immer wieder so einen Nugget gibt und immer wieder auch so einen Mehrwert zündet. Ich kann es ja auch, ich habe letztens mit Uwe gesprochen, dieses Thema, hey, Added Value Content und Mehrwert im Content, bla, wir können es auch nicht mehr hören, weil das Ding ist so durchgelutscht. Aber trotzdem geht es darum, dass du die Menschen, die mit dir verbunden sind, dass du sie weiterbringst in irgendeiner Art und Weise, dass du sie beflügelst, dass du sie inspirierst, dass du sie motivierst, dass du ihnen einfach was an die Hand gibst, mit denen sie was anfangen können. Und das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt, um diese 1000 True Fans, um jetzt mal beim Beispiel zu bleiben, wirklich auch zu erzeugen. Also, dass du diese Menschen hast und auch wirklich, dass die bei dir bleiben, weißt du? Weil du siehst ja, es ist alles so fucking schnell für uns Boomer sowieso. Die Welt dreht sich total schnell und so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, aber weißt du, es kommen so viele neue Brands raus, so viele Personal Brands, so viele Experten. Es sind, du denkst, du besetzt ein Thema und auf einmal sind 20 Leute, die hängen dir schon am Kittel.
Welcome to Clubhouse,
und, genau, und ziehen dran und ziehen dran und wollen dich eigentlich nur in den Abgrund reißen, um auf den Thron zu steigen. Weißt du, das ist die große Herausforderung, einfach dich so zu positionieren und immer zu delivern.
Das, was du sagst, kann ich zu 100% unterschreiben. Und eine Sache noch zur Viralität, die ist vielleicht sogar am Ende mein wichtigstes Learning, Positionierung. Denn ich habe angefangen mit deutscher Comedy, mit Stimmimitationen von ja, so geil, ja, so hier ist der Dieter, ja, so hi Bernhard, ja. Oder zu erst wenn ein Podcast der von Bernhard ist, ist es ein echter. Wir haben also Podcast immer Stimmimitation gemacht. Und das war meine Leidenschaft. Und dann hatte ich einen viralen Hit gehabt. Das war 2015. 3 Monate, nachdem ich meine Facebook-Seite eröffnet habe. Ich wollte deutschen Content machen, weil ich bin halt einfach, ich liebe die deutsche Sprache. Ich rede gerne, mache gerne schlechte Wortwitze. Und das war mein Ding. Und dann hatte ich diesen einen viralen Hit. Und der hat mich echt viel gekostet. Dieser virale Hit hat dafür gesorgt, dass ich auf Facebook über Nacht, ich glaube, 40.000 oder 30.000 Follower hatte. What? Mein Ego ist in die Höhe gesprungen.
Was war das denn gleich wieder?
Das war ein ganz altes Video, wie sich Sprachen für andere anhören. Also wenn du sie nicht kennst.
Klar, das habe ich auch gesehen. Na klar.
Das, Das hat auch letzten Endes auch ganz spannend, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, jetzt kommen mir noch ein paar. Ein Kumpel meinte dann, das hat Harpe Kerkeling in den 80ern schon gemacht, so wie die, so diese Stereotypen sprachen. Auch das übrigens, ja, es ist immer Wiederholung. Du kannst das Rad eigentlich nicht neu erfinden. Wenn du gut bist, erfindest du es einfach besser.
Es ist wie die Mode.
Genau, ne? Und das war, und dann hat das über Nacht, was, das war dann so ein Ding, auf einmal boom. Natürlich habe ich mir auch, war das 3 Monate auch Testing. Nach 3 Monaten geht aber gerade nicht das Deutsche, sondern halt ein nonverbales Video international viral. Was passiert? Meine Seite kommt in die Höhe. Ich bin erstmal so wow, muss aber auch erstmal mit dem ganzen Feedback umgehen. Leute, die schreiben, du Unlustiger, du bist so schlecht und wie auch immer. Ich konnte damals nicht meine Figur von meiner Person trennen. Das habe ich lange Zeit nicht begriffen, dass diese Kritik ja auch völlig berechtigt ist. Und viele meiner Videos sind nun mal, so war das Experiment, sehr stumpfsinnig und man darf auch sagen dumm. Ja, ich habe auch sehr viele gute Videos, die ich selber gerne mag. Die sind aber meistens nicht viral gegangen. Und die meisten Dinge, die für dich draußen bekannt sind, die, ja, mein Gott, also da bin ich jetzt auch kein Fan von jedem dieser Videos, ja. Das heißt, meine Schätze liegen eigentlich da, wo gar nicht so viele Views drauf sind. Aber das ist okay. Das war meine Entscheidung. Selbstverantwortung, auch ein großes Thema. Und auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, was muss ich machen? Die Leute wollen ja offenbar nur noch englischen Content. Habe dann meine deutschen Videos nicht mehr weiter produziert und habe weitergemacht und habe versucht, Englisch zu sprechen und so. Und diese Viralität hat meine Positionierung gefährdet. Ich sage das an jeden da draußen, ich sehe das oft auf TikTok, da macht jemand einfach ein Video, ich sag mal mit der Energie und als Kind, das ist nämlich das Wichtigste, dieses Spielerische, dieses ich probier's einfach mal, ich mache eine Sandburg und wenn die einkippt, dann auch scheißegal, baue ich beim Nachbarn weiter. Dieses Kindliche, dieses Wunderschöne im Erschaffen, was bei mir die Quelle der Energie ist, das kann dann mitunter zerstört werden, wenn du auf einmal einen viralen Hit hast und dann sagst du, so, das funktioniert, jetzt mache ich also nur noch das. Dann hörst du auf auszuprobieren, sondern du versuchst diesen Erfolg zu wiederholen und bist in einem, sagen wir mal, so ein bisschen in einem Bestätigungshamsterrad. Und das ist mir passiert. Und das hat dazu geführt, dass ich immer Videos produziert habe, die eben natürlich funktioniert haben, aber eigentlich gar nicht meine Positionierung gestärkt haben. Ich wollte deutsche Comedy machen. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich international. Jetzt kennt man mich in einigen Ländern vielleicht. Meine Schwester war mal in Indien und dann ihr hat dann irgendwie bei einem sehr netten Herrn, glaube ich, Gitarrenunterricht. Ich kenne, hieß natürlich anders das Instrument. Und dann sagte der Schulte, sind Sie irgendwie verwandt mit dem Schulte? Sagt sie, ja, na klar, wie der Schulte ist mein Bruder. Also, ach echt? Oh wow. Also irgendwo in Indien. Also völlig irre, ja. So, das ist dann schön fürs Ego. Aber was eben passiert ist, ist, dass die Positionierung sehr weit weg ist von dem, was ich eigentlich bin und mache. Also der Schulte ist halt eine Figur. Das bin ja nicht ich. Das ist eine Figur, die Klischees, Stereotypen nimmt, Memes-Kultur oder so und die dann irgendwie abbildet. Ja. Und das, was du gerade angesprochen hast mit der Dienstleistung, das ist so wichtig, sich das zu überlegen, weil über der Schulte kann ich auch nichts verkaufen und brauche ich gar nicht, weil die Leute haben eine völlig andere Erwartungshaltung. Wenn ich da reingehe und sage, Leute, ich habe hier Creative Branding, ich mache euer Social Media cool und berate euch da, dann sagen die so, mir scheißegal, mach lieber einen Witz. Ja, also sich da, ja, es ist so.
Ja, klar, glaube ich.
Positionierung und Viralität, wenn du nicht aufpasst, und mir ist dieser Fehler unterlaufen, wenn du nicht aufpasst, kann die Viralität deine Positionierung definieren. Positioniere dich lieber vorher. Dann ist es okay. Wenn du dann viral gehst, dann weißt du, wer du bist und hast deine Mission aufgeschrieben. Wenn du das nicht machst, und so ist es mir passiert, dann entscheidet der virale Erfolg eventuell deine Positionierung. Und das muss nicht immer gut sein.
Ja, super wichtiger Punkt und echt vielen Dank. Ich glaube, das öffnet den ein oder anderen da draußen die Augen. Sag mal, Michael, jetzt bringst du mich direkt nämlich zum nächsten Punkt und zwar zu deiner Positionierung heute.
Ja.
Was machst du denn heute? Wir hatten es ja vorher schon, also du hast ja jetzt einen wahnsinnigen Track Record aufgebaut, was die Produktion von viralen Inhalten angeht, was generell Medien- und Content-Produktion angeht. Du warst sozusagen, du bist seit Jahren Content Creator by heart sozusagen. Machst das Spielchen jetzt schon eine Zeit lang.
Ja.
Und jetzt hast du für dich ja auch entschieden, sich bewusst auch zu positionieren. In einer Schublade sozusagen. Wie schaut denn die Schublade aus? Was machst du heute? Was bietest du an sozusagen? Wo haben dich deine ganzen Learnings hingebracht?
Das ist super spannend. Also ich muss an der Stelle schon mal sagen, Leute wie du, wie Uwe, in erster Linie natürlich auch Torben Platzer, wirklich inzwischen auch ein sehr enger Freund von mir, der mir da die letzten zwei, drei Jahre unfassbar viel aus der Businesswelt gelehrt und gelernt hat, viele Türen aufgemacht hat, zusammen mit seiner Firma TPA. Das war für mich am Anfang schwierig, weil ich mir erstmal dachte so, krass, also hui, also das ist ja eine ganz andere Welt. Und die letzten zwei Jahre war es wirklich so wie, wie sagt man, so ein Transit, ne, vom Comedian zum, sag mal, Unternehmer. Mhm. Und natürlich ist mir da aufgefallen, dass meine Brand der Schulte natürlich in eine ganz andere Richtung geht. Ich kann weder ich kann keine Dienstleistungen auf meinen Seiten verkaufen, nicht wirklich, weil die Leute das auch nicht erwarten. Ja, also ich könnte es ihnen reindrücken, wahrscheinlich wird es irgendwie funktionieren, aber da bin ich immer kein Fan von, sondern ich habe mich dafür entschieden, da eine Entertainment-Seite zu machen. Und ich kriege immer Anfragen von irgendwelchen Firmen, die mit mir arbeiten wollen, irgendwelche Sponsorings, da habe ich mal irgendwie keinen Bock drauf, muss ich ehrlich sagen, in den meisten Fällen. Aber das heißt, ich habe irgendwann gesagt, okay, wie geht's weiter? Klar, ich bin in einem Facebook-Partnerprogramm zurzeit und oder auch schon länger im Kontakt mit denen und kann meine Videos dann auch monetarisieren. Das ist eine coole Sache und klar spielt es dann auch Geld rein, ganz offen gesprochen. Aber der Punkt ist schon, der war mir dann wichtig, wie geht's weiter? Und dann habe ich eben vor einem Jahr, habe ich mich selbstständig gemacht, habe dann Projekte gestartet, dann kam Corona, was natürlich krass war für mich. Also du gehst in die Selbstständigkeit rein und dann sitzt du da und auf einmal Shutdown. Jetzt kann man sagen, gut, ich habe ein Online-Business, aber ich hatte eigentlich wenig Ahnung vom Business selber, sondern ich kam aus der Comedy-Entertainer-Bubble. Hey, ich mache einfach ein bisschen Witze und dann wird das schon werden. Und dann habe ich irgendwann gemerkt so, ja, fuck it, nein, dann wird's eben nicht.
Weißt du, was krass ist, Michael? Wir haben uns kurz bevor du diesen Schritt gemacht hast, da haben wir uns kennengelernt persönlich. Da haben wir uns zum Kaffee getroffen am Marienplatz. Und das war kurz bevor du diesen Schritt gegangen bist sozusagen und wirklich in die komplette Selbstständigkeit gegangen bist.
Ja, genau, ich weiß.
Hab mich gerade erinnert, ja, super cool.
Ja. Und das war dann, und ich habe dann viele Learnings gehabt, ne? Also, es ist am Schluss wirklich scheiß harte Arbeit. Und der Traum, man macht einmal schnell ein Video und kann dann irgendwie sich zurücklehnen, der klappt in den wenigsten Fällen, ja. Nicht jeder kann Michael Jordan sein, ja. Und ich bin es auch sicherlich nicht als Metapher für die digitale Welt. Und dann habe ich eben angefangen zu überlegen, okay, jetzt habe ich immer Videos gemacht, irgendwie, wie kann ich das für Unternehmen machen? Dann habe ich angefangen, so meine Expertise eben anzubieten. Aber auch da ist ein ganz großes Thema natürlich Akquise, weil wir Künstler sind wahnsinnig gut im Kreieren. Ich würde von mir selbst behaupten, dass ich wahrscheinlich für andere noch viel besser bin als für mich selber. Also ich habe ja bei der Schulte wirklich alles selber gemacht. Also Scripting, das Schreiben, Drehen selber, Beleuchtung, den Schnitt, die Ausspielung, so ziemlich, und vor der Kamera ja auch noch. Also ich kenne diese ganze Verwertungskette und das macht mir halt wahnsinnig Spaß, die anderen weiterzugeben. Was ich dann aber gemerkt habe, so hey, wie machst du deine Dienstleistung groß? Also du hast zwar so viel, was du anbieten kannst, aber wie findest du die richtigen Leute? Und ja, das war für mich auch spannende Learnings und teilweise echt eine heftige Herausforderung im letzten Jahr zu lernen, wie machst du richtige Akquise? Wie kannst du auch deine Kundschaft irgendwie ansprechen? Wie machst du ein Erstgespräch? Wie kriegst du raus, will einer wirklich mit dir arbeiten oder ist es nur Blabla am Ende und jeder kultet sich gegenseitig ab? Und das waren wahnsinnig spannende Learnings, auch an der Stelle eins meiner Lieblingsbücher zu dem Thema. John Vorhaus, Quatsch, das ist ein Comedy-Buch, Entschuldigung. Wie heißt er? Jens Korsen, der Selbstentwickler. Finde ich eins wirklich der besten Bücher beim Thema Selbstständigkeit. Richtig cool. Gut. Danke. Richtig geiles.
Packen wir in die Shownotes. Super. Kenne ich
ja. Michael. Also mega. Unfassbar. Unfassbar gut. Und da geht es halt dann wirklich auch um die Selbstverantwortung. Weil natürlich habe ich auch gemerkt, irgendwann habe ich angefangen gesagt, oh, das ist ja gemein. Jetzt ist Corona da noch. Und dann hier vielleicht hat einer gesagt, er will arbeiten. Jetzt will er das aber doch nicht. Und dann habe ich, ja, das ist jetzt auch nicht die Lösung, die Schuld da bei den anderen zu suchen. Und diese Selbstverantwortung. Diese Gelassenheit zu entwickeln, diese wohlwollende Gelassenheit zu entwickeln, zu sagen, lass uns gerne gemeinsam Business machen und selber mit dem Finger auf sich zu zeigen und sagen, ja, was habe ich jetzt vielleicht, wenn es mal nicht geklappt hat, dazu beigetragen, dass es nicht geklappt hat. So, und das waren ganz, ganz wichtige, schmerzhafte, aber auch sehr gute Learnings für mich. Und ich habe viele Dinge ausprobiert. Da sind wir wieder beim Thema Testing, ja, also, und habe dann irgendwann eben diese Dienstleistung Creative Branding entwickelt, so ein bisschen, zusammen auch mit Torben, gesagt, also da, wo auch ihre Dienstleistung, zumindest bei, also, ne, sie machen sowas natürlich auch, aber sie haben teilweise Nischen, wo ich genau reinpasse, und habe gesagt, okay, lass uns doch gemeinsam arbeiten, und ich übernehme teilweise auch bei euch eben die kreative Arbeit. Ich habe dann mit der Deutschen Vermögensberatung eine Zeit lang auch zusammengearbeitet, und da habe ich gemerkt, dieses Content also besonders zu machen, mit besonderen Ideen, gerade in Corona versucht natürlich, wie kann man, ich habe digitale Workshops gemacht, halt über Zoom oder andere Dienstleistungen entwickelt, und es ist ein Abtasten, es ist ein Ausprobieren, und die ein oder andere Dienstleistung wird es vielleicht in einem Jahr dann nicht mehr geben und die andere wird vielleicht ein bisschen stärker werden. Schwierig auch alles vorherzusagen, aber das wichtigste Learning war wirklich, das Ganze auszuprobieren und vor allem sich die Kundenbrille aufzusetzen und nicht zu sagen, ja, ich bin hier der geile Schulte, ich habe hier Viralvideos und komm, ich mache jetzt auch geile Videos, sondern zu sagen, ja, vielleicht will der gar keine Viralvideos und vielleicht findet der auch den Humor scheiße, aber vielleicht kann ich ihm woanders helfen. Ne? Also diese ehrliche Kommunikation mit sich selber, was will der Kunde da draußen und wie bringe ich ihn dahin? Das war ein ganz wichtiger Schritt bei mir, der sehr weit weg ist natürlich von dem, yo, Influencer, ich mache meinen Shit und ich bin ja obercool, sondern zu sagen, was willst denn du eigentlich?
Ja, ja, das, die Kundenbrille, die du vorhin gerade erwähnt hast, die ist so wichtig, weil man geht zu oft von sich selbst leider aus, was man gerne auf dem Markt hätte, was man gerne für eine Leistung anbieten würde. Und am Ende dreht sich's komplett und das ist komplett was anderes. Deswegen mal die externe Brille zu erhalten, die dir auch Torben gegeben hat, was super ist. Also da auch Shoutout an dich, Torben. Ich durfte Torben beim Bits and Bretzels letztes Jahr kennenlernen. Uwe kennt ihn ja auch und ist ja alles so One Big Family am Ende des Tages. Aber super cooler Typ und macht geilen Content. Also vor allem da, checkt mal seinen YouTube-Channel aus. Torben macht da echt super Video und da ist auch, der Typ ist konsistent. Der ballert einfach raus.
Also, und der hat seit drei Jahren nicht einen Tag eine Story ausgelassen. Also,
ja, ist wirklich,
Post
ist
unfassbar.
Ist super gut. Aber an euch da draußen, jetzt, wenn ihr die Erfahrung von einem langjährigen Content Creator mit Viralerfahrung vor allem, der wirklich zig virale Hits geliefert hat, wenn ihr da mal reinschnuppern wollt und checken wollt, ob euch der Michael vielleicht, also aka der Schulte, kann bei der Content-Produktion, bei der Entwicklung, also beim ganzen Kreativprozess auch, also was euer komplettes Social-Media-Marketing angeht, was auch die Kreierung, die Kreation von Spots angeht, etc.
Ja.
Schaut auf jeden Fall mal auf seiner Website vorbei, derschulte.com. Ich meine, ihr findet ihn auch auf allen Social-Media-Plattformen, fast unmöglich, ihn nicht zu finden unter der Schulte, aber unter derschulte.com, da hat er sein Angebot, seine Positionierung. Da findet ihr ihn und er kann euch garantiert helfen. Und Michael, du bringst mich gerade auf eine geile Idee.
Ja.
Weißt du, wir haben hier unsere Content-Marketing- und Storytelling-Ausbildung Geschichten, die verkaufen, die ich gemeinsam mit Uwe mache.
Ja.
Ich quatsche mal mit Uwe und wenn du Bock hast, könntest du ja mal als Dozent vorbeischauen, im Sinne von, wie du virale Inhalte erstellst, wie du sozusagen Content-Creation, eine virale Content-Creation anstößt intern bei dir, also als Unternehmer, im Unternehmen, als Selbstständiger, whatever, aber einfach dieses Mindset zu adaptieren, das fände ich super spannend. Also da sollten wir auf jeden Fall mal sprechen.
Sehr gerne, sehr gerne.
Mal gucken, weil ich glaube, da haben wir super Synergien, die wir da auch nutzen sollten. Ich meine, wir sind Buddies, also sollten wir auch definitiv uns mal auf der anderen Ebene treffen. Jetzt
hier im Podcast, also
was super cool ist, und jetzt schauen wir mal weiter, würde ich sagen, was alles sich noch so ergeben kann.
Ja, vielen Dank. Also es klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich persönlich bin gerade dabei, eine Dienstleistung zu entwickeln, eine neue, von der ich glaube, dass sie sehr gut funktionieren wird. Die geht in eine komplett andere Richtung. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich das jetzt so, naja, ich sag das jetzt mal, da muss man sich nicht schämen. Also ein Familienmitglied, sagen wir es mal so, dann kann sich jeder überlegen, wer es war. Er hatte Tränen in den Augen, als er das gesehen hat, vor Rührung und gesagt, das wäre das Schönste, was ich bislang gemacht habe. Und diese Person kennt alle meine Videos. Da habe ich mir ein Konzept überlegt in der Corona-Krise, wie ich kleinen und mittelständischen Unternehmen, gerade für Website, für ihren Online-Auftritt, ein ja, ich sage mal, ein sehr emotionales Video basteln kann. Das ist ein sehr neues Prinzip, was, glaube ich, so noch keiner gemacht hat. Ich glaube, ich darf auch sagen, also Torben ist auch ein großer Fan davon und wir starten gerade damit und ich bin selber sehr, sehr gespannt, ob das funktioniert. Das ist, ich werde das dann auf die Homepage auch mal stellen, einfach, glaube ich, dass, also wer auf derschulte.com dann geht, kann sich es gerne angucken. Und das ist gerade im Entstehen und ich glaube, das trifft am ehesten den Nerv der neuen Zeit. Das hat aber nichts mit Comedy zu tun. Das geht in eine ganz andere Richtung. Aber ich glaube, das war das erste Mal, wo ich mir die Brille der Kunden aufgesetzt habe und gesagt habe, jetzt mal weg von ich bin der lustige Schulte und kann hier ein paar Gags machen, was wollen die Leute da draußen? Und ich glaube, dass das in Zukunft wahrscheinlich eine Dienstleistung sein wird, die ich öfter anbieten möchte. Wie gesagt, war jetzt ein kleiner Teaser an der Stelle, aber das ist vermutlich das, was es in Zukunft geben wird, ja.
Super spannend. Hey, Michael, vielen lieben Dank für das Interview. Es hat mir echt mega Spaß gemacht, super viele Learnings rausgezogen, auch nochmal echt so, ja, den Horizont geöffnet sozusagen, was es alles benötigt, um eben so einen Content zu kreieren. Ich meine, ich bin ja selbst auch immer fleißig in der Content-Kreation sozusagen. Jetzt bei mir der Fokus, die Fokus-Plattform ist LinkedIn, jetzt, wo wir auch nicht so tief drauf eingegangen sind, aber was total okay ist sozusagen. Ihr da draußen findet alle Informationen zu Michael natürlich in den Shownotes, also die Website derschulte.com auf allen Social Media Plattformen. Ihr findet ihn. Also wie gesagt, ihr kommt gar nicht dran vorbei.
Und folgt mir auf Clubhouse. Na Quatsch.
Warte, du musst auf jeden Fall dann noch einen Post in deiner Story posten, dass du jetzt auch auf Clubhouse bist. Das ist ganz wichtig.
Ja, das mal auf LinkedIn, glaube ich, muss man das machen, gell?
Ja, ich unbedingt.
Ja, aber findest das noch abschließend? Wie ist, bist du noch im Game? Bist du Clubhouse? Bist du noch im Hype oder sagst du, nee, kein Bock mehr?
Ja, du, ich war richtig angezündet. Also ich habe mit Uwe, wir machen immer so Experimente, weißt du? Und wir hatten natürlich auch ein Clubhouse-Experiment und wir haben eine Woche jeden Tag einen Room gehostet, auch mit tollen anderen Leuten. Du warst ja auch einmal dabei. Wir wollten dann ja eigentlich ein Clubhouse draus machen. Jetzt ist es ein Podcast geworden, was mir persönlich viel mehr liegt sozusagen. Also ich finde es einfach für einen Podcast geiler, weil es einfach, ja, weißt, es ist more evergreen. Also die Leute oder die Menschen da draußen haben länger was davon. Das ist halt dann nicht einfach weg, weil laut AGBs darfst du ja nichts aus Clubhouse rausholen oder aufzeichnen etc. pp. Trotzdem, für mich war Clubhouse oder ist Clubhouse definitiv ein Tool, mit dem du jetzt gerade noch, also dieses Window of Opportunity wird sich auch irgendwann schließen, auch wie lange der Hype angeht, werden wir mal sehen. Aber trotzdem ist es ein starkes Tool, um wirklich eine wahnsinnige Connection zu den Zuhörern aufzubauen. Also wirklich, du kommst fast nicht näher dran an Menschen. Also egal, ob es jetzt bekannte Menschen sind oder auch ganz normale Menschen, mit denen du Gespräche führen kannst, wenn sie, und das ist der Key bei Clubhouse,
iOS haben.
iOS haben, ganz genau, und gut moderiert werden. Weil ich war in so vielen Dingern, in so vielen Rooms drin, wo einfach alles kreuz und quer ging. Wenn da kein guter Moderator ist und das ganze Gespräch führt, dann wird es unübersichtlich und dann macht es auch nicht so Spaß. Deswegen bei unseren Clubhouses war es immer so, wir hatten ein klares Zeitfenster, 30 Minuten mit einem klaren Ablaufplan und sind dann auch eiskalt nach einer halben Stunde raus.
Also krass, habt ihr echt durchgezogen oder was?
Wir haben es durchgezogen. Und wir haben tatsächlich auch, das war auch Teil des Experiments sozusagen, wir haben tatsächlich auch aus Clubhouse heraus Umsätze generiert und das auch gar nicht so
ohne. Ach, das hat, ah klar, okay.
Ja, also das funktioniert sozusagen. Uwe ist immer noch angezündet, der wird immer noch, der ist fleißig noch auf Bühnen. Ich bin zurzeit ein bisschen ruhiger, was aber nicht heißt, dass ich wieder Bock habe. Aber jetzt gerade bin ich so ein bisschen, ich höre lieber zu gerade, weißt du, ich bin eher gerade so ein bisschen im Background. Der Fokus liegt auch gerade auf anderen Sachen bei uns, jetzt auch was Geschichten, die verkaufen angeht, was die Weiterentwicklung der Company angeht. Deswegen, da brauche ich für mich gerade den Fokus und will mich gar nicht zu sehr ablenken.
Wahrscheinlich musst du deinen Namen dann ändern, weil sonst immer alle so, hey, komm doch mal hoch, hey, ich sehe gerade.
Du, kein Scheiß, letztens war es so, aber zum Glück hat Uwe dann, weil Uwe war schon auf der Bühne und meinte so, hey, nee, warte, wenn Bernie Bock hat, dann hebt er die Hand.
Ja, genau,
naja. Bin einfach da geblieben, habe zugehört und es war alles cool. Ey, in diesem Sinne, Michael, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir mega Spaß gemacht und ich drücke dir die Daumen jetzt vor allem für dein neues Projekt. Ich finde es eine geile Idee für den Mittelstand, was du da jetzt gerade im Petto hast.
Ja, mache ich.
Das werde ich definitiv sein, weil wir folgen uns, ich folge dir, ich sehe deinen Content. Deswegen, ich bin gespannt und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und wünsche dir alles, alles Gute.
Ja, sehr, sehr lieben Dank nochmal auch für die Bühne und die Zeit. Und dann sehen bzw. hören wir uns auf jeden Fall sehr bald. Und ja, vielen Dank für die Bühne. Hat mich sehr gefreut und viel Spaß gemacht. Toll, danke.
Sehr gerne. Mach's gut. Ciao.
Danke, ciao.